Also wer Fragen hat, auch bitte zwischendurch die Fragen stellen. Ich möchte jetzt nicht der sein, der hier einen Vortrag hält. Also einfach reinrufen oder Hand heben. Ja, also wer ich bin, habe ich ja gerade schon gesagt. Ich bin 29 Jahre alt inzwischen. Und ja, was ich auch gern mal hätte, wer beim Tom aufgepasst hat. Wer war denn da, als der Tom hier vorne stand? Doch ein paar. Wer weiß denn, was ich gern mal hätte? Sehen wir ja vielleicht, wer beim Tom zugehört hat. Schokobons? Nee. Die habe ich bekommen. Der Wunsch ging in Erfüllung. Ein VW-Bus. Genau, heute lesen wir, ich drehe mal den Tisch ein bisschen, weiter im Lukas-Evangelium. Und wie der Name Evangelium schon sagt, handelt es sich dabei um die gute Nachricht. Es gibt ja 4 Evangelien und ja, das Lukas-Evangelium ist eins davon. Das, was Lukas hier schreibt, das ist ein Tatsachenbericht, also sozusagen wie ein Tagebuch. Lukas hat hier das aufgeschrieben, was er teilweise erlebt hat und vor allem, was Jesus erlebt hat. Das heißt, wir lesen hier wenig Meinungen von Lukas, sondern wirklich das, was er über das Leben von Jesus zu sagen hat. Lukas soll ein intelligenter Mensch, Mann gewesen sein, der eine hohe Bildung genossen hat. Und jetzt stellt sich die erste Frage, woher weiß man sowas? Hat jemand eine Ahnung, wieso man davon ausgeht? Jeremias? Genau. Vielleicht möchte ja noch jemand Mediziner werden hier. Also intelligent sein und hohe Bildung genießen. Und genau, er war Arzt. Und dementsprechend schenkt man dem, was er hier schreibt, auch relativ hohen Wert und viel Glauben. Einfach weil er intelligent, oder was heißt intelligent, weil er eine hohe Bildung genossen hat. Er konnte schreiben, er konnte sich gut ausdrücken. Das, was er gesagt hat, das scheint Hand und Fuß gehabt zu haben. Später hat er sogar noch eine andere Funktion inne gehabt in seinem Leben. Man könnte auch sagen Beruf. Hat jemand eine Ahnung, was er später gemacht hat? Der ist mit Paulus unterwegs gewesen auf den Missionsreisen. Daher hat er natürlich auch sehr viel von dem, was er hier schreibt. Das Lukas-Evangelium ist hauptsächlich für die Griechen geschrieben. Und zwar aus 2 Gründen. Der erste Grund ist, dass Lukas falsche Evangelien aufdecken wollte. Also es gab falsche Evangelien, es gab falsche Geschichten von Jesus und es gab auch einige andere Menschen, von denen gesagt wurde, dass sie zum Beispiel der Messias seien. Und weil das alles nicht stimmt, hat Lukas mit diesem Evangelium hier auch versucht, das gerade zu rücken und einfach den wahren Messias hier zu beschreiben, was er getan hat. Der zweite Zweck dieses Evangeliums, so sagt man, und ich glaube das, aber ich sage immer, man sagt das, weil man nicht das konkrete Anliegen direkt hier findet. Und zwar, der zweite Punkt ist, dass es auch falsche Darstellungen vom Leben Jesu gab und die möchte Lukas hier in diesem Evangelium widerlegen. Ich sage das nur, dass wir uns das ein bisschen einfach vor Augen halten, wenn wir Lukas lesen. Ich bete gerade noch. Jesus, ich danke dir dafür, dass du Menschen wie den Lukas dazu befähigt hast, das aufzuschreiben, was wichtig ist, was du gemacht hast und dass das heute noch so aktuell ist und so richtig ist, wie es das früher war und in Zukunft auch sein wird. Und ich bitte dich darum, dass du mir falsche Worte wegnimmst heute und dass jeder, auch ich, das verstehe und sich das behalten kann, was gut ist und was für ihn persönlich wichtig ist. Amen. Also, wenn ihr möchtet, dürft ihr mitlesen. Lukas 17, also Neues Testament, 1 der 4 Evangelien, relativ weit vorne im Neuen Testament. Vielleicht kennt ihr auch die Verse, vielleicht kennt ihr genau das sogar, worüber ich sprechen werde. Vielleicht geht es euch auch, wie es mir vor ein paar Jahren ging. Und zwar, vor ein paar Jahren oder nee, anders angefangen. Ich bin Standard-Siegerländer sozusagen. Ich bin im gläubigen Elternhaus aufgewachsen und gehe schon immer in eine Gemeinde, seit meiner Geburt sozusagen. Meine Eltern haben, ich war knapp 8 Jahre, haben die Gemeinde gewechselt und so bin ich halt mitgegangen oder mitgegangen worden, wie auch immer man das nennen möchte. Hab dann den ganzen christlichen Werdegang mitgemacht, mit Kindergottesdienst. In der Jugend war ich ein bisschen abtrünnig, da war ich ein bisschen zu sehr Außenseiter. Aber immer in der Gemeinde gewesen, jeden Sonntag, Tag ein, Tag aus. Hab immer schön brav zu Hause gewohnt und so habe ich auch mal Lukas gehört. Garantiert auch einige Predigten zu Lukas. Und auch das Kapitel Lukas 17 habe ich garantiert auch schon gelesen, schon ein paar Mal und einiges dazu gehört. Aber ich zu Beginn meiner 20er Jahre, also 2021, 2022, habe ich im Gottesdienst gesessen, in irgendeinem, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, und habe festgestellt, Mensch Max, du hast gar keine Ahnung, wovon der hier spricht da vorne. Du weißt gar nicht, worum es hier geht. Du kennst die Geschichte, du hast schon mal, wie gesagt, Lukas gehört. Ja, ich wusste, wo Lukas so in etwa ist in der Bibel, aber worum es genau geht, wusste ich nicht. Und das immerhin nach 20 Jahren Gemeinde. Und so hat Gott mich, also um das gerade abzuschließen, wie es mir weiterging, ich habe irgendwann angefangen, mal tatsächlich selbst eine Bibel mitzunehmen, darin zu lesen und habe dann auch festgestellt, dass ich wirklich wenig weiß und wenig so von Jesus kenne, von Gott kenne, von der Bibel kenne. Und habe dann auch mal so einen Glaubensgrundkurs mitgemacht. In meiner Gemeinde geht das ganz gut, da kann man sehr anonym sein, ist relativ groß, also fiel nicht auf, obwohl ich schon 20 Jahre dahin ging, dass ich mich zu den Anfängern geselle. Keinem ist es aufgefallen, kam mir ganz gelegen. Und ja, so hat sich dann mein Werdegang verändert. Ich habe dann auf einmal Interesse daran gefunden, habe gemerkt, oh, das stimmt ja, was da steht, habe vieles für mich persönlich auch erkannt und habe dann angefangen, die Bibel mal anders zu lesen, also anders als die Zeitung, sondern wirklich mal mit Interesse. Und das ist mir auch wichtig, dass wir das, wenn wir die Bibel lesen, vor Augen halten, dass das, was hier steht, Gottes Wort ist. Es gibt sogar einen Vers dazu, wer möchte, kann den aufschlagen, der steht relativ weit hinten im Neuen Testament, das ist 2. Timotheus 3, Vers 16. Für mich einer der wichtigsten Verse in der Bibel. Den habe ich bei mir ganz fett noch vor 1. Mose 1 geschrieben. Also ich lese ihn mal vor. Wer noch nicht hat, ist nicht schlimm. 2. Timotheus 3, Vers 16. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Vor allem der Anfang ist wichtig. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Das heißt, wenn wir bei Gott in der Bibel die Dreieinigkeit von Gottes Geist gegeben, das heißt Gott persönlich hat diese Bibel gegeben und jedes einzelne Wort, was hier drin steht, haben zwar Menschen aufgeschrieben, aber Gott hat ihnen das gesagt. Also ist das hier Gottes Wort. Bei mir, ich habe auch immer gesagt, die Bibel ist Gottes Wort, aber verstanden habe ich das nie. Und so habe ich jahrelang über vieles hinweg gelesen, sofern ich gelesen habe. Und die Bibel ist so umfangreich und so alt, also ist ja ein richtig dicker Schinken, und dann noch uralt. Wir haben hier zum Glück eine Übersetzung, die sehr modern ist, dass man einiges versteht. Aber in der alten Übersetzung verstehe ich sehr wenig. Was hier drin steht, jetzt in Lukas 17, betrifft uns allerdings doch sehr persönlich und ist eigentlich brandaktuell. Es geht nämlich um 4 Themen, die hier besprochen werden in Lukas 17. In meiner Studienbibel sind die 4 Themen überschrieben mit erstens ist die Lektion über Vergebung, zweitens die Lektion über Treue, drittens die Lektion über Dankbarkeit und viertens über das Bereitsein. Was dieser dicke Stein da auf sich hat, das lesen wir jetzt. Also wer mitlesen möchte, ich lese jetzt die Verse 1 bis 6 aus Lukas 17. Entschuldigung. Jesus sagte zu seinen Jüngern, es wird immer Verführungen geben, doch wehe dem, der daran schuld ist. Für den wäre es besser, er würde mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen, als dass er einen dieser gering geachteten hier zu Fall bringt. Seht euch also vor, Wenn dein Bruder sündigt, weise ihn zurecht. Und wenn er Reue zeigt, vergib ihm. Wenn er 7-mal am Tag in dir schuldig wird und 7-mal wieder zu dir kommt und sagt, es tut mir leid, sollst du ihm vergeben. Die Apostel baten den Herrn, stärke unseren Glauben. Da sagte der Herr, wenn euer Vertrauen nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum hier sagen, zieh deine Wurzeln aus der Erde und pflanze dich ins Meer. Er würde euch gehorchen. Ich lese nochmal Verse 1 bis 2. Jesus sagte zu seinen Jüngern, es wird immer Verführungen geben, doch wehe dem, der daran schuld ist. Für den wäre es besser, er würde mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen, als dass er einen dieser gering geachteten hier zu Fall bringt. Und das ist jetzt hier nicht der Pate, der hier schreibt, sondern das ist Jesus mit dem Mühlstein. Vielleicht kennt ihr das aus den Mafia-Filmen oder Ähnlichem, wo die Füße schön in Beton gegossen werden und dann geht es ganz schnell im Meer runter und nicht mehr hoch. Und das ist das, was Jesus hier sagt. Deshalb das Bild mit dem Mühlstein. Hier steht, wehe dem, der daran schuld ist. Und hier steht nicht, wehe dem, der sündigt. Also könnte ich jetzt eigentlich sagen, Glück gehabt, Max, du bist nicht gemeint. Ich kann sündigen und die anderen sind schuld. Wenn du mich verführst, bist du schuld, nicht ich. Nichts anderes steht ja eigentlich hier, oder? Jetzt ist die Frage, was Sünde ist. Auch dazu können wir noch was anderes aufschlagen, einen anderen Vers. Und zwar ist das 1. Johannes, Verse 3 bis 4. Also nicht Johannes Evangelium, sondern 1. Johannes 3 bis 4. Auch Neues Testament, hinten. Ich lese vor. Wer absichtlich sündigt, lehnt sich gegen Gottes Ordnung auf, denn Sünde ist Auflehnung gegen Gott. Also Sünde ist Auflehnung gegen Gott. Und jetzt haben wir hier zwei Parteien. Zumindest ist es das, was ich hier gerne lese. Wenn mich jemand zur Sünde verführt, scheint der ja schuld zu sein, wie ich gerade gelesen habe. Und ich persönlich bin ja Christ, also ist der andere schuld, der nicht gläubig ist, der kein Christ ist. Also die Ungläubigen sind schuld, wenn ich mich betrinke. Die Ungläubigen sind schuld, wenn ich etwas fälsche oder lüge. Aber ist ja gut, meine Sünde ist nicht so schlimm, weil er mich verführt. Aber stopp, das steht hier gar nicht. Also das steht erstmal so, wenn wir es hier so lassen, wenn wir die Verse aus dem Zusammenhang reißen. Aber dann lese ich Vers 3. Seht euch also vor, wenn dein Bruder sündigt, weise ihn zurecht. Und wenn er Reue zeigt, vergib ihm. Also die eine Partei, die eben gesündigt hat oder die verführt, um die ging es gerade. Und jetzt geht es um die andere Partei. Hier geht es jetzt nicht mehr darum, ob ich angestiftet würde. Hier geht es darum, ob ich sündige. Weil wenn dein Bruder sündigt, also er wird sündigen. Hier steht nur, also wenn. Man wird es auf jeden Fall tun. Das ist die andere Partei. Das heißt, hier ist jeder angesprochen. Die eine Partei, die verführt, und auch die andere Partei, die sündigt. Nicht, wie ich eben gesagt habe, ich bin frei, weil der andere mich verführt. Beide sind schuld, in Anführungszeichen. Und das fällt einem, ich wollte jetzt noch Jakobus lesen. Ja, ich mach's gerade. Jakobus 1, Verse 14 bis 15. Nein, jeder wird von seiner eigenen Begierde in die Falle gelockt. Wenn die Lust auf diese Weise schwanger geworden ist, bringt sie Sünde zur Welt. Und die Sünde, wenn sie voll ausgewachsen ist, den Tod. Jeder wird von seiner eigenen Begierde in die Falle gelockt, also jeder sündigt. Und das fällt mir schon mal schwer zu glauben. Ich habe einen Freund, bei dem sieht man nicht, dass er sündigt. Der führt ein ziemlich gutes Leben, ist ein ziemlich guter Mensch in meinen Augen. Der ist mit seiner einzigen Freundin, die er jemals hatte, ist er verheiratet inzwischen, die sind ihr halbes Leben zusammen. Der hat nie großes Chaos veranstaltet, wie ich das in meinen Jugendjahren gemacht habe. Der war bei keinen Raufereien dabei, wie ich das war. Der ist immer sehr freundlich und sehr fair. Der war nie betrunken. Der hält sich in allen Punkten an das Gesetz. Und trotzdem hat er auch seine Fehler. Ich möchte jetzt nicht auf diesen Sünden rumreiten, die er begangen hat, die ich als Christ sehe. Aber interessant ist, dass er der Meinung ist, alles gut zu machen sogar. Und allein schon das ist Sünde, weil er gar nicht sieht, dass er sich damit gegen Gott auflehnt. Er meint also, wenn man diesen Gedanken weitergeht, Jesu Vergebung gar nicht nötig zu haben. Aber jeder macht etwas, was Gott nicht gut findet. Und ich denke, dass jeder auch bei sich persönlich jetzt an die Punkte denkt, die einen von Gott wegbringen. Wie gehen wir also damit um? In Lukas geht es hier weiter, was Jesus sagt. Jesus sagt, seht euch also vor, wenn ein Bruder sündigt, weise ihn zurecht. Und wenn er Reue zeigt, vergib ihm. Und wenn er 7-mal am Tag an dir schuldig wird und 7-mal wieder zu dir kommt und sagt, es tut mir leid, sollst du ihm vergeben. Wenn ich an Jesus glaube, soll ich dem, der auch an Jesus glaubt, vergeben. Ich soll. Und wenn du an Jesus glaubst, sollst du dem vergeben, der sündigt. Hier geht es Jesus nicht darum, neue Freunde zu haben oder Frieden mit jedermann zu haben. Sonst wird das hier, glaube ich, eindeutig stehen. Hier steht aber, dass wir vergeben sollen. Unter einer Prämisse natürlich. Wenn er zu dir kommt und dich um Entschuldigung bittet. Wenn er um Vergebung bittet. Und wie schnell sagt man heutzutage, oh, Entschuldigung. Wenn man sich allein mal vorstellt, ich rempel irgendjemanden auf der Arbeit an, dem fällt was hin, Entschuldigung. Vielleicht hebe ich es noch gerade auf oder mal im Bus. Oh, Entschuldigung. Aber eigentlich geht das gar nicht. Also man kann das so sagen, aber man kann sich gar nicht von Schuld selbst freisprechen. Also die Entschuldigung, die muss von dem anderen kommen, den ich gerade angerempelt habe, den ich dazu bewogen habe, dass ihm was hinfällt. Und versucht das doch mal selbst, dass ihr, wenn euch so ein Fauxpas passiert, auch nur eine Kleinigkeit, einfach, dass ihr dann nicht sagt, Entschuldigung, sondern ich bitte um Entschuldigung oder bitte entschuldige. Das geht mir persönlich viel schwerer über die Lippen, wenn ich baue damit ja fast ein Gespräch auf. Oh, ich bitte um Entschuldigung oder bitte entschuldige. Also die Leute, die gucken einen komisch an, wenn man das sagt. Ich bitte um Entschuldigung. Aber nur, wenn ich um die Entschuldigung bitte oder um Vergebung bitte, nur dann kann ich auch von dieser Schuld freigesprochen werden. Das sagt ja Jesus hier. Und wenn er 7-mal wieder zu dir kommt und sagt, es tut mir leid, sollst du ihm vergeben. Und ihr alle habt bestimmt schon mal gehört, dass damit gemeint ist, und das ist in dem Urtext, also in dem ursprünglichen Text von der Bibel, kommt das besser raus, dass damit nicht 7-mal gemeint ist, also die Zahl, sondern 7 mal 70 oder 70 mal 7. Also unzählige Male sollen wir das tun. Wie eine Leier, die immer wieder kommt, sollen wir vergeben. Und wenn jetzt uns ein guter Freund enttäuscht und uns irgendwas Unangenehmes tut und sagt wieder, ich bitte um Entschuldigung, dann sagen wir, boah, wie oft hast du das jetzt schon gesagt? Und du änderst ja trotzdem nichts. Aber wir wissen nicht, wie es in seinem Herzen aussieht. Vielleicht meint er es ernst und kann nicht besser. Und das hier ist ein wichtiger Punkt. Ich kann nur dann in den Himmel kommen, ich kann nur dann zu Jesus kommen, wenn ich Jesus auch um die Vergebung meiner Sünden bitte. Jeder Mensch muss das persönlich tun. Nur wenn wir Jesus um die Vergebung unserer Sünden bitten, können wir in den Himmel kommen. Wenn wir das nicht tun, kommen wir nicht in den Himmel. Ich lese noch eine Stelle aus Sprüche. Sprüche 17. Heute müsst ihr viel blättern, oder? Sprüche 17, Vers 9. Wer nach Liebe sucht, deckt Vergehen zu. Doch wer die Sache aufrührt, vertreibt den Freund. Also, eigentlich steht hier auch, wer nach Vergebung sucht, der deckt das Vergehen zu. Wer wirklich um Vergebung bittet, der wird die Schuld vergeben. Und vergeben heißt nicht zu sagen, ach, ist schon okay. Oder mir egal. Oder auch nicht zu sagen, wenn du das nochmal machst, dann ist aber hier zappenduster. Dieses Mal lasse ich noch durchgehen. Das ist nicht hiermit gemeint, was Jesus sagt. Jesus sagt wirklich, es muss vergeben werden. Und vergeben heißt, man tut so, oder man vertritt die Einstellung, es sei nie passiert. So schwer das auch fällt. Aber die wahre Vergebung, die kommt halt aus dem Herzen, nicht aus dem, was wir sagen. Wenn wir einfach sagen, Entschuldigung, vergibt man dem dann? Also ich sage auch ganz oft Entschuldigung. Aber eigentlich denke ich mir, boah, immer das Gleiche. Du machst es immer wieder. Du nervst mich so. Trotzdem, Entschuldigung. Gehen wir zurück in Lukas. Also ihr müsst auch nicht immer mitblättern, wie ihr mögt. Jesus hat also gerade gesagt, dass wir vergeben sollen, dass die Jünger vergeben sollen. In Vers 5 steht dann, die Apostel baten den Herrn, stärke unseren Glauben. Aber die Menschen hier, die Apostel, die Jünger, die Jesus, die hier zu Jesus sprechen, das waren ja Menschen, die kannten Jesus. Die wussten genau, wie er riecht. Riecht er nach Schweiß? Was hat er für Klamotten an? Passen ihm die Sandalen? Der hat aber Trauerränder unter den Zehennägeln. Das wussten die alles von Jesus. Die standen ihm gegenüber. Das waren Freunde, wie wir das heute sind. Und die müssen dann zu Jesus sagen, stärke unseren Glauben. Warum müssen die das sagen? Weil es nicht einfach ist. Und weil es aus dem Herzen kommt. Das ist eine Glaubenseinstellung. Es ist nicht mit den Worten getan. Es muss aus dem Herzen kommen. Und das motiviert mich, dass die nicht das in Frage stellen, aber die hinterfragen wirklich, Jesus, stärke unseren Glauben. Also wir können das mit Worten sagen, aber ob wir das leben, das fällt uns schwer. Und so dürfen wir auch ein Stück weit zweifeln. Wir dürfen Fragen stellen an Jesus, dass wir das verstehen. Das ist in Ordnung. Wenn selbst seine engsten Freunde das getan haben, dürfen wir das auch. Jetzt ist meine Frage, sollen wir das tun, was Jesus sagt? Oder dürfen wir das tun, was Jesus sagt? Ich möchte jetzt hier keine Hände sehen. Aber man darf schon wissen, wir können ja ohnehin nicht immer alles richtig machen. Selbst wenn wir es meinen. Aber sollen wir das tun, was Jesus sagt? Oder dürfen wir das tun, was Jesus sagt? Und um die Frage zu beantworten, weil ich denke, dass die Jünger sich die gleiche Frage gestellt haben, antwortet Jesus mit einer weiteren Geschichte. Das sind jetzt die Verse 7 bis 10. Wenn einer von euch einen Sklaven hat und dieser vom Pflügen oder Schafhüten zurückkommt, wird er ihm vielleicht sagen, komm gleich zum Essen. Vielmehr wird er zu ihm sagen, mach das Abendessen fertig, binde dir eine Schürze um und bediene mich am Tisch. Wenn ich fertig bin, kannst du auch was essen und trinken. Und bedankt er sich vielleicht bei seinem Sklaven, dass er das Befohlene getan hat? So soll es auch bei euch sein. Wenn ihr alles getan habt, was euch aufgetragen war, dann sagt, wir sind Sklaven, weiter nichts. Wir haben nur unsere Pflicht getan. Das ist der zweite Punkt. Hier geht es um Treue. Man sieht ein schönes, altes Ehepaar, die sich anscheinend lange treu waren. Versteht ihr jetzt die Antwort auf meine Frage mit sollen oder dürfen wir? Nee, oder? Also ich habe es nicht verstanden. Mir wurde es auch erst vor kurzem richtig aufgeschlossen. Allerdings genau mit dieser Bibelstelle hier. Es setzt doch, also wir sprechen ja hier von unserem Sklaven. Nur Jesus sagt, einer von euch einen Sklaven hat. Das heißt, es gibt ja einen Sklavenhalter und es gibt den Sklaven. Und das kennen wir heute gar nicht mehr. Es gibt zwar noch sowas wie Sklaverei, oder es gibt Sklaverei, nicht sowas wie. Aber er setzt doch einfach mal hier einen Sklaven, den Sklavenhalter und den Sklaven einfach durch Arbeitgeber, Arbeitnehmer, also Chef und Angestellter, oder durch Eltern, Kinder. Oder durch Trainer, Trainierter. Oder durch Gott und Christ. Und wie doof ist das eigentlich, dass hier steht, wir sind, wenn ich jetzt einfach mal Kinder statt Sklaven einsetze, wir sind Kinder, weiter nichts, wir haben nur unsere Pflicht getan. Also wenn ich damals den Rasen gemäht habe, als ich noch zu Hause gewohnt habe, dann habe ich auch nur ein Danke bekommen. Und kein Geld. Ich weiß, manch einer bekommt dafür Geld. Ich habe kein Geld bekommen. Und einen Dank habe ich eigentlich auch noch nicht mal bekommen. Warum? Es war meine Pflicht. Meine Eltern haben mich dazu aufgefordert. Ich musste das tun. Ja, habe ich auch nicht immer getan, aber prinzipiell war es meine Pflicht. Mein Chef zum Beispiel, der sagt ja auch nicht am Monatsende, Mensch Max, ist einfach klasse, dass es dich gibt. Danke, 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 dass du hier bist, dass du hier arbeitest. Hier hast du mal 5.000 Euro extra. Die nächsten 8 Wochen machst du mal einen schönen Urlaub auf meine Kosten. Genieß mal die Zeit mit ein bisschen extra Geld. Wird ja im Leben nicht drauf kommen. Macht jemand eine Ausbildung oder geht schon arbeiten oder hat einen Nebenjob? Könnt ihr euch das vorstellen, dass der Chef das sagt? Mach mal so richtig. 5 Monatsgehälter, ja? Dann kannst du ihm ein Küsschen geben, glaube ich. Ein Küsschen, dann darfst du ihn wertschätzen. Ja, danke ist gut, genau. Eben. Ja, das ist auch schon mal gut, genau. Das ist super. Worauf ich hinaus will, ist, wir hätten das gerne, aber erwarten können wir es doch nicht, oder? Also ich zumindest erfülle ja nur meine vertraglich vereinbarte Pflicht. Und das ist das, was Jesus meint. Wir sind Sklaven, weiter nichts. Wir haben nur unsere Pflicht getan. Und steht nicht zu, dass, oder dem Sklaven steht nicht zu, dass er noch überschüttet wird. Das heißt, wir sollen einfach gehorsam sein. Es ist unsere Aufforderung, es ist Jesu Aufforderung, ihm gehorsam zu sein. Und das heißt, Gottes Gebote zu halten. Ganz deutlich lesen wir es in Johannes 14, Vers 21. Wer meine Gebote kennt, also jetzt Johannes Evangelium, wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und Jesus gebraucht in diesen Versen das Wort Liebe. Das heißt, ihm kommt es auf das Herz an. Und was das damit auf sich hat, das lesen wir in den nächsten Versen. So hängt das alles hier zusammen in Lukas 17. Verse 11 bis 19. Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in einiger Entfernung stehen und riefen, Jesus, Herr, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht zu den Priestern und stellt euch ihnen vor. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer aus der Gruppe kam zurück, als er es merkte, und lobte Gott mit lauter Stimme. Er warf sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Und das war ein Samaritaner. Da sagte Jesus, sind denn nicht alle 10 geheilt worden? Wo sind die anderen 9? Ist es keinem von denen in den Sinn gekommen, Gott die Ehre zu erweisen, als nur diesem einen hier? Dann sagte er zu diesem einen, steh auf und geh nach Hause. Dein Glaube hat dich gerettet. Wo sehen wir jetzt hier das Herz drin, was Jesus in Johannes anspricht? Ich will noch kurz vorher auf 2, 3 Begriffe eingehen. Und zwar einmal Aussätzige. Was sind Aussätzige? Oft denkt man heutzutage, dass das Leprakranke waren. Das stimmt nicht unbedingt. Ich weiß es nicht genau. Man kann davon ausgehen. Auf jeden Fall war es eine Krankheit, die man von außen sehen konnte. Welche es im Endeffekt war, ist nicht wichtig für das Verständnis von dieser Stelle hier. Woher weiß man, dass sie krank waren? Einerseits natürlich, klar, es waren Aussätzige. Und andererseits steht hier, sie blieben in einiger Entfernung stehen und riefen. Und davon lesen wir in 1. Mose 13. Das ganze Kapitel geht um Reinheit. Es geht um Krankheit, es geht um Aussatz, um diese Aussätzigen hier. Die mussten draußen bleiben. Das heißt, die mussten von der Gesellschaft, also von den Nachbarn zum Beispiel, mussten die isoliert bleiben. Die mussten eine gewisse Distanz einhalten, um einfach auch die Ansteckungsgefahr zu reduzieren. Und vor allem auch, Jesus wollte, die durften ja nicht in den Tempel, Jesus wollte, oder Gott wollte, dass sein Volk ganz rein ist, sogar frei von Krankheit. Die hatten da nichts verloren. Das ist sogar noch der Grund, das waren Juden hier, diese 9 von 10, die haben sich immer noch an 1. Mose gehalten. Die haben sich von Jesus ferngehalten, von anderen ferngehalten und gerufen, Jesus, hab Erbarmen mit uns. Der Samaritaner, der 10. im Bunde, der hier wiederkommt, das war kein Jude. der Name Samaritaner, der ist halt auf seine Herkunft zurückzuführen, so wie Siegerländer. Der war kein Jude. Die Juden, die gingen zu den Priestern, so wie Jesus es auch aufgefordert hat. Und auch dazu können wir noch viel mehr lesen in 1. Mose 13, wieso sie zu den Priestern gehen müssen. Die Priester mussten sie untersuchen oder gucken, wie schlimm der Aussatz ist. Dürfen sie wiederkommen, dürfen sie nicht wiederkommen, waren bestimmte Kriterien erfüllt. Liest sich, wenn man 1. Mose liest, relativ langweilig, aber dass auf einmal 2000 Jahre später oder wie viel tausend Jahre später jemand darauf Bezug nimmt, brandaktuell eigentlich. Und die Neuen, die zurückgegangen sind, das waren die, die die Bibel kannten. Ja, die kannten das ganze Alte Testament, wahrscheinlich in- und auswendig. Das waren Juden, die kannten die Tora, die wussten genau, was da steht. Und das ganze Alte Testament ist voll von Voraussagen auf Jesus. Zum Beispiel steht auch in Jesaja 7, Vers 14, kann man sich eigentlich gut merken, ist auch ein Beweis für Jesus. 7, Vers 14. Seht, die unberührte junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den sie Immanuel nennt. Hier wird eine Jungfrauengeburt angesprochen, die es einmal gibt, Jesus. Und die haben ja Jesus sogar noch angesprochen, das heißt, die Juden mussten das eigentlich wissen. Aber die haben Jesus nicht als den Messias anerkannt. Obwohl sie diese Verse kennen, ja, die wussten ganz genau, was in Jesaja 7, Vers 14 steht. Die wissen das viel besser als ich, der froh ist, wenn er mal einen Vers auswendig kann. Aber dann sagt Jesus zu diesem Samaritaner, zu dem Zehnten, der wieder zu ihm kommt, dein Glaube hat dich gerettet. Und es ist gut, dass die anderen gesund werden, aber im Endeffekt, das Wichtige ist, dass er gerettet wird. Der Zehnte, der kommt zu Jesus zurück. Der erkennt Jesus als den Messias, als Gottes Sohn. Und dem kommt es nicht auf seine Gesundung an, sondern auf die Rettung. Die anderen werden ja trotzdem gesund. Also was heißt das? Und ich persönlich sehe hier ein gewisses biblisches Prinzip hinter. Und zwar, dass erst der Gehorsam kommt, von dem ich eben gesprochen habe, und dann der Segen von Gott. Ich meine jetzt hiermit aber nicht, also mit diesem Prinzip, dass erst Gehorsam und dann Segen kommt, dass man sich den Himmel verdienen muss, ja, dass man sich an Gebote halten muss, um in den Himmel zu kommen. Das meine ich nicht. Es geht hier um ganz alltägliche Situationen. Heutzutage zum Beispiel kann man sagen, dass Segen darauf liegt, sich dagegen zu entscheiden, Pornos zu gucken oder nicht zu beleidigen oder nicht zu lästern. Segen liegt darauf, Versprechen zu halten. Segen liegt darauf, gehorsam und freundlich zu sein. Dass kein Segen auf dem Gegenteil liegt, das weiß auch jeder. Und es geht weiter damit, dass die Pharisäer Jesus versuchen, an die Wand zu stellen, also ihn aus der Reserve zu locken, wie man heute sagt. Wer weiß denn, was die Pharisäer sind? Was hat die ausgemacht, die Pharisäer? Vielleicht kennt das jemand. Bitte. Mhm. Und eine große Macke hatten sie, von der wir uns vielleicht heute auch nicht freisprechen können. Die haben gerne noch, ja? Genau. Ich wollte noch auf diesen Punkt hinaus, also vielleicht kennt jemand den Bibelbastelbogen. Gibt es für 6,95 Euro mit vorperforierten Seiten zum Raustrennen und Leerseiten, um noch seine Meinung hinten dran zu schreiben. Und so kann man sich seinen Glauben basteln, wie man ihn will. Und das haben die Pharisäer auch gemacht. Die Pharisäer haben noch Gesetze zu den göttlichen Gesetzen aus der Bibel hinzugedichtet. Also Bibelbastelbogen. Das steht hier in, oder als die Pharisäer jetzt ins Spiel kommen, steht hier in Vers 20. Einige Pharisäer fragten Jesus, wann das Reich Gottes komme. Er antwortete, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Zeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen können, seht, Hier ist es oder seht einmal dort. Nein, das Reich Gottes ist schon jetzt mitten unter euch. Wie stellt ihr euch denn das Reich Gottes vor? Hat jemand eine Vorstellung davon? Also jeder malt sich bestimmt so sein Bild. Also mein Reich sieht zumindest so aus, dass ich eine tolle Werkstatt habe, einen Tennisplatz, einen schönen großen Garten, den Blick aufs Meer, eine Motocross-Strecke nebenan, eine tolle Küche und dergleichen. Aber ich habe ja schon gerade gesagt, das ist eher mein Reich, wie ich mir das vorstelle. Und ich sehe das gerade nicht vor mir. Aber Jesus spricht ja davon, von Gottes Reich und dass das aktuell schon da ist. Und das hat er ja vor 2000 Jahren gesagt, dass das Reich Gottes schon da ist. Und genauso steht das für uns heute hier auch noch, das Reich Gottes ist da. Was ist damit gemeint? Auch da muss man gar nicht lange drum herum spinnen, man kann einfach Römer lesen. Römer 14, Vers 17. In einem Vers steht, was das Reich Gottes ist. Denn im Reich Gottes geht es doch nicht um Essen und Trinken, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Also im Reich Gottes geht es um Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Und das kann heute schon da sein. In Lukas geht es dann weiter damit, dass Jesus sagt, dass er wiederkommt. Und das sind jetzt die letzten Verse. Ich lese das mal relativ schnell runter. Ihr müsst nicht mitlesen, aber ihr habt die gleiche Übersetzung. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, es wird eine Zeit kommen, wo ihr euch danach sehnt, auch nur einen Tag des Menschensohnes zu erleben, aber es wird euch nicht vergönnt sein. Sie werden zu euch sagen, seht einmal, dort ist er. Oder seht hier, geht dann nicht hin und lauft auch niemanden nach. Denn wenn der Menschensohn kommt, wird es wie bei einem Blitz den ganzen Horizont erhellen. Vorher muss er aber noch vieles leiden und von der jetzigen Generation verworfen werden. Und wenn der Menschensohn kommt, wird es so wie in Noahs Zeit sein. Die Menschen aßen, tranken, heirateten und wurden verheiratet, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Dann kam die Flut und brachte alle um. Und es wird so sein wie in Lots Zeit. Da war es ähnlich. Die Menschen aßen und tranken. Sie kauften und verkauften. Sie pflanzten und bauten. Bis zu dem Tag, an dem Lot Sodom verließ. Da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Genauso wird es an dem Tag sein, an dem der Menschensohn für alle sichtbar werden wird. Wer sich dann gerade auf der Dachterrasse seines Hauses aufhält und seine Sachen im Haus hat, soll nicht erst hinuntersteigen, um sie zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht erst zurückkehren. Denkt an Lots Frau. Wer sein Leben zu retten versucht, wird es verlieren. Wer es aber verliert, wird es bewahren. Ich sage euch, wenn in jener Nacht zwei in einem Bett liegen, wird der eine angenommen und der andere zurückgelassen. Wenn zwei an derselben Mühle mahlen, wird die eine angenommen und die andere zurückgelassen werden. Herr, wo wird das geschehen? Fragten die Jünger. Jesus erwiderte, wo das Aas liegt, da sammeln sich die Geier. Jesus sagt dir, dass er persönlich wiederkommen wird auf die Welt. Also leiblich, physisch, real, greifbar, so wie die anderen ihn auch erlebt haben. Sie konnten ihn riechen, sie konnten ihn anpacken. Sie wussten, ist er groß, ist er klein, hat er jetzt wirklich den Bart und ein weißes Gewand oder hat er es nicht? Auf jeden Fall wird es richtig krass sein. In Vers 24 steht, es wird wie bei einem Blitz den Horizont erhellen. In Vers 29 steht, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Interessant finde ich persönlich ja Vers 30, da steht, für alle sichtbar. Und vielleicht kennt ihr auch die Frage, oder ihr fragt euch auch schon mal, kennen Eskimos auch Jesus? Haben die auch eine Bibel? Oder die Indianer? Oder irgendwelche in Indien oder Pakistan? Was ist mit den Dschungelbewohnern? Es gibt so viele unerreichte Stämme, was ist mit denen? Da will ich nicht drauf eingehen, aber hier steht, es wird für alle sichtbar sein. Und wenn Jesus alle sagt, dann ist das alle. Alle kann man nicht relativieren. Was hat es hier mit Noahs Zeit und mit Lot verlässt Sodom auf sich, was hier genannt wird? das alles hier steht, war sie heirateten, wurden verheiratet, aßen, tranken, kauften und so weiter. Ist eigentlich wie heute, oder? Also, ich würde zumindest sagen, dass das so ist wie heute. Zumindest bei mir. Vor 3 Jahren geheiratet, dann Kinder bekommen, dann ein Haus saniert. Also erstmal versucht man es abzubezahlen, dann saniert man es. Und eBay Kleinanzeigen ist bei mir aktiver denn je. Genauso wie es hier steht. Die Menschen kauften und verkauften. Und wie sieht das bei euch aus? Woran hängt euer Herz oder dein Herz ganz persönlich? Es lohnt sich, diese Frage zu stellen. Wofür gibst du Geld aus? Was kostet dich am meisten Zeit? Oder worüber denkst du am meisten nach? Wovon träumst du? Kennt ihr mal die Geschichte von Lots Frau? Also ich kannte sie zum Beispiel vor 10 Jahren auch so in etwa. Ich wusste das, aber nicht genau, was da passiert ist. Lot verlässt die Stadt Sodom. Das Ganze hat eine relativ lange Vorgeschichte. Aber was ist dann mit Lots Frau passiert? Lots Frau, ja, bitte. Genau. Sie wurde zur Salzsäule. Aber ich finde interessant, sie ist ja nicht mehr zurückgegangen. Ne? Also sie hat sich ja nur umgedreht. Einfach mal gerade nach hinten gucken. Und ich habe eben gesagt und auch vorgelesen, dass es Jesus aufs Herz ankommt. Und damals kam es Gott auch schon so aufs Herz an. Nur aufs Herz. Und Gott hat damals gesehen, woran das Herz der Frau hing. Sie hat nur nach hinten geguckt, weil sie nicht mal neugierig war. Es hing einfach ihr Herz daran. Es war ihr Interesse. Sie hat sich darum gekümmert. Es erfüllte ihr Herz. Und daran hat Gott gesehen, dass ihr das wichtig ist. Und wie wichtig ist mir mein Motorrad, meine Werkstatt, meine Küche, mein Urlaub, mein, was ich alles habe. Das da hinter mir, alles ist wichtig. Gut, Shopping Queen nicht so ganz, aber so prinzipiell sind das einfach die Sachen, ist das Konsum, das, was wir vor uns haben, was wir greifen, womit wir uns täglich die ganze Zeit beschäftigen und unser Geld dafür ausgeben. Das ist mir wichtig. Darauf passe ich auf. Und da guckt Jesus auch aufs Herz. Ich lese gerade noch eine Stelle aus 1. Johannes. Erste Johannes 2, die Verse 3 bis 6. Wenn wir seine Gebote halten, wird uns bewusst, dass wir ihn kennen. Wenn jemand behauptet, ich kenne Gott, aber seine Gebote nicht hält, ist er ein Lügner. In ihm wohnt die Wahrheit nicht. Wer sich aber nach seinem Wort richtet, bei dem ist die Liebe Gottes zum Ziel gekommen. Und genau daran erkennen wir, dass wir mit Christus verbunden sind. Wer also behauptet, mit Christus verbunden zu sein, soll auch so leben, wie Christus gelebt hat. Und wenn wir zurückblicken, dann haben wir diese 4 Überschriften, die in meiner Studienbibel stehen. Und ich persönlich würde das eher mit Entscheidungen überschreiben. Und zwar erstens, wovon wir gesprochen haben, ist die Entscheidung zur Vergebung, die Entscheidung zur Treue, die Entscheidung zur Dankbarkeit und die Entscheidung zum Bereitsein. Und diese Entscheidungen werden auch in unseren Taten sichtbar. Vielleicht nicht für uns Menschen, aber Jesus sieht das oder Gott sieht auf jeden Fall, woran unser Herz hängt, an unseren Entscheidungen. Man hat bei Lots Frau an der Entscheidung schon gesehen, woran ihr Herz hängt. Sie hat sich nur umgedreht. Sie ist nicht zurückgegangen, sie hat sich nur dazu entschieden, zurückzugucken. Und auf diesem Bild wird das auch nochmal deutlich. Jesus hat sich entschieden. Ich wünsche mir für euch und auch für mich, dass wir uns daran erinnern können und dass wir Entscheidungen treffen können. Es geht nicht darum, perfekt zu werden oder ein guter Mensch zu sein. Wir können nicht immer die richtigen Entscheidungen treffen. Aber ich denke schon, dass ganz viele oder fast jeder, der hier sitzt, auch weiß, was Gott gut findet und was nicht. Und es sind einfach so kleine Entscheidungen. Läster ich oder lügig oder fälschig oder ja, gucke ich den Porno oder was weiß ich. Amen. Ich bete gerade noch kurz. Jesus, du siehst, dass wir alle täglich damit hadern, Entscheidungen zu treffen, gute Entscheidungen zu treffen. Schlechte fällen mir so schnell. Wir werden dazu angestiftet, zu sündigen. Und manchmal sind wir sogar selbst oder oft, ich persönlich, andere auch zur Sünde zu verführen. Und wir können hier diese Bibelstellen so lesen, als wärst du ein Gott, der einfach nur darauf achtet, ob wir alles richtig machen. Und das ist nicht so. Du schaust aufs Herz. Und unser Herz kann gut sein, selbst wenn wir uns falsch entscheiden. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du dich für uns entschieden hast und dass du uns so lieb hast, dass wenn wir dich um Vergebung bitten, du uns mit Kusshand vergibst und uns so den Weg in den Himmel frei machst. Bitte hilf uns dabei, das zu verstehen und im Alltag anzuwenden. Bei unseren Freunden, in der Familie, in der Schule, bei wildfremden Menschen, wo auch immer wir sind. Amen.